Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Wir hören von Geschichten. Das Filmfestival in Locarno zeigt britische Nachkriegsfilme. Wir berichten von Geschäften. Die Berlusconi Holding will ProSieben Sat.1 übernehmen. Wir begegnen Gefühlen. Das Literaturarchiv München bekommt den Vorlass der feministischen Schriftstellerin und Filmemacherin Luise Francia. Und wir freuen uns über Geplätscher. Eine Demo in Berlin fordert, das 100 Jahre alte Flussbadeverbot aufzuheben. Great Expectations, so heißt in diesem Jahr die große Retrospektive des Filmfestivals Locarno. Sie widmet sich dem britischen Nachkriegskino, einer Phase, die filmgeschichtlich so prominent noch nie im Rampenlicht stand. Viele Filme dieser Zeit sind bis heute kaum bekannt. Der Leiter der Retrospektive, der gebürtige Iraner Ehsan Koshbacht, er beschreibt seine Idee für die Retrospektive so.
I wanted to make a retrospective on British post-war cinema because it's one of the least known national cinemas in Western Europe.
Ich wollte das machen, weil das britische Nachkriegskino immer noch erstaunlich unbekannt ist. Klar, es gibt ein paar große Namen, David Lean, Michael Powell, Emmerich Pressburger. Aber das meiste, kaum jemand kennt es. Für mich war das irgendwie überfällig. Es ist Zeit, diesem Kapitel mal eine Bühne zu geben.
Sagt Ehsan Koshbacht, der Leiter der Retrospektive. Wir wollen heute darüber sprechen, warum diese Filme gerade jetzt wieder so interessant sind und was die Retrospektive in Locarno alles zeigt. Vorweg schon mal eine gute Nachricht. Wie immer wird diese Reihe im Laufe des Jahres um die Welt reisen, unter anderem nach Berlin, Frankfurt, Paris, London und New York. Jetzt soll es aber konkret werden. In Locarno begrüße ich unseren Filmkritiker Patrick Welinski. Herr Welinski, schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wieso haben die Festivalmacher gerade jetzt eine Retrospektive zum britischen Nachkriegskino programmiert?
Naja, zum einen, weil diese Phase, wie gerade gehört, sehr lange verkannt war, also zwischen diesen gefeierten Kriegsfilmen eines Powell und Pressburger und der sogenannten Neuen Welle der 60er Jahre, galt gerade dieses Nachkriegskino als Schmuddelkind der britischen Filmgeschichte. Der berühmte Regisseur Lindsay Anderson schimpfte diese späten 40er Jahre sogar als die sogenannten Doldrums, also die große Flaute der britischen Filmgeschichte. Und viele Filme verschwanden dann aus dem Blickfeld, wurden auch nicht groß kuratiert und werden erst jetzt wieder entdeckt, weil Großbritannien sich ähnlich wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an einem Scheideweg befindet. Nach dem Brexit stellt man sich eben die Frage, wer sind wir eigentlich? Was wollen wir? Wo gehören wir hin? Wo ist unser Platz in der Welt? Und diese Identitätskrise, die spiegelt sich nahezu eins zu eins in den Filmen von damals, sodass der Blick der Retrospektive auch heute ein Nachdenken über das Großbritannien von heute ist.
Zentraler Bezugspunkt für die Retro sind Filme, die die damalige Gegenwart thematisieren. Wie sehr spürt man denn die Nachkriegsstimmung in diesen Filmen, die jetzt in Locarno gezeigt werden?
Ja, also diese Kriegserfahrung, die liegt über allen Filmen wie ein langer Schatten. Und obwohl die Retrospektive jetzt keinen reinen Kriegsfilm zeigt, ist der Krieg in fast jeder Geschichte spürbar. In den Figurenmotiven, ihren Traumata und in den Schauplätzen, wo diese Geschichten spielen. Man sieht oft vom Krieg gezeichnete Städte, London mit Ruinen, Schwarzmarkt und Lebensmittelmarken und Menschen, die mit Verlust und Umbruch ringen müssen. Diese Atmosphäre ist häufig in so einem tiefen Nachkriegsfatalismus gefärbt, ein Gefühl von auf sich alleingestellt sein in einem beschädigten Land. Viele dieser Filme tragen auch eine düstere Grundstimmung, geprägt von Hoffnungslosigkeit, würde ich sagen. Man spürt nichts von diesem amerikanischen Jubel. Das waren ja auch irgendwie die Briten Sieger nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das Land war am Boden. Man konnte nicht wirklich atmen. Man hat auch gespürt, wie hart ein Neuanfang ist, eine Neuorientierung der britischen Gesellschaft. Nehmen wir zum Beispiel die satirische Komödie The Happy Family etwa. Die handelt von einer Familie, die sich weigert, ihr Haus für den Bau eines Festival of Britain-Baus hinzugeben. Das sollte so eine große Nationalausstellung sein. Die wollen das nicht räumen. Und das Ganze wird zu einem Manifest des Widerstands im Namen der eigenen Nachkriegsexistenz. Und sie trägt schon dieses britische Sozialdrama in sich, das wir erst später durch Ken Loach kennenlernen. Also in dieser Mischung aus Ernüchterung und Trotz ist dieser Krieg immer präsent.
Gibt es denn, Herr Welinski, vielleicht ein, zwei Beispiele aus dem Programm, die diesen typischen britischen Nachkriegsstil besonders gut zeigen?
Ja, also da drängen sich vielleicht so zwei Filme auf. Hunted von 1952 und Daybreak von 1948. Hunted, also gejagt auf Deutsch, von Charles Crichton. Das ist einerseits erstmal ein sehr spannender Krimi über einen flüchtigen Mörder und einen kleinen Jungen. Andererseits wird das Ganze auch zu einem sehr einfühlsamen Drama über sehr zerrüttete Familienverhältnisse im Nachkriegs-London. Und dann wird der Film fast schon dokumentarisch zu einer Betrachtung dieses Nachkriegs-London, vor allem der Arbeiterstadt. Eine sehr präzise Milieuzeichnung, die sich hinter diesem, ja, sehr spannenden Plot verbirgt. Viel radikaler fand ich aber, und es war auch wirklich eine sehr große Revolution, der Film Daybreak von Compton Bennett, ein Thriller um einen Henker, der selbst zum Mörder wird, nachdem er in eine verhängnisvolle Liebesaffäre gerät. Und diese Geschichte spielt fast ausschließlich in engen, düsteren Räumen und ist so pessimistisch, dass die Zensur damals, 1948, diese Kompromisslosigkeit so heftig und so gewagt fand, dass man den Kinostart um 2 Jahre verzögert hat und den Film noch nachträglich bearbeiten musste. Und genau das sind so Filme, die sehr gut zeigen, wie ich finde, wie britisches Nachkriegskino Spannung und gesellschaftliche Dringlichkeit verbunden hat und wie sehr es bereit war, dorthin zu gucken, wo andere weggeschaut haben.
Spannend ist, glaube ich, auch die Frage, wie viele Einflüsse von außen damals ins britische Kino kamen, also durch Exilregisseure amerikanischer Emigranten. Und dazu sagt der Kurator Esan Rochbacht:
British cinema was always open to foreign influences.
Das britische Kino war immer offen für Einflüsse von außen, schon vor dem Krieg. Einer der wichtigsten Produzenten war Alexander Korda, ein Ungar. Und nach dem McCarthy-Wahnsinn kamen viele Amerikaner nach Großbritannien. Joseph Lucy, Jules Dassin, C. Enfield. Sie haben diesen Mid-Atlantic-Style geprägt zwischen Amerika und Großbritannien.
Einflüsse von außen. Welche Spuren haben denn diese Menschen in den Filmen hinterlassen?
Ja, die haben sich etwas sehr gut akklimatisiert, gerade die ganzen McCarthy-Flüchtlinge, die in Hollywood auf der sogenannten schwarzen Liste standen, wie ein Joseph Lucy zum Beispiel, der hat britische Filme gemacht, da musste man später nachgucken, ob er nicht wirklich Brite war, also er hat sich sehr gut akklimatisiert. Andererseits brachten sie auch in die Genrefilme eine raue, sehr amerikanische Note mit so knallharten Milieustudien. Aber was ich interessant finde, dieser Austausch, der ging auch weiter, er ging auch hinter der Kamera weiter, zum Beispiel der Kameramann Otto Heller, das war ein Tscheche, der vor den Nazis geflohen war, der gab britischen Thrillern wie Peeping Tom so eine sehr expressionistische, düstere Note, die an das Weimarer Kino wieder erinnerte. Man sieht also, durch diese Exilanten bekam das britische Kino neue Ideen, mutige visuelle Stile und oft auch eine kritischere Sicht auf die eigene Gesellschaft, denn außenstehende Beobachter, die sehen ja so manches klarer.
Welchen Stellenwert hatten denn diese Filme jetzt bei den Briten selbst damals? Wurden die als Kunst wahrgenommen, die Filme? Oder dann doch nur als, ja, Ablenkung, als Flucht aus dem Alltag?
Also die Briten rannten ins Kino. Da gab es Filme, die lockten 20,5 Millionen Zuschauer 1946 ins Kino. Eine unglaubliche Zahl. Aber es waren dann doch Filme, die eine willkommene Ablenkung waren für diesen harten Nachkriegsalltag. Die breite Masse, die hat das als reine Unterhaltung wahrgenommen. Die britische Filmkritik aber, die war erstaunlich arrogant. Also viele britische Kritiker betrachteten das eigene Kino mit einer gewissen Herablassung, als künstlerisch zweitklassig gegenüber der tollen ausländischen Ware. Da heißt es, dieses Gemisch aus Herzlichkeit und Sentimentalität, das ist dem britischen Film allzu mittelmäßig, es macht ihn mittelmäßig. Also für viele Intellektuelle waren diese Nachkriegsfilme eher seichte Unterhaltung, während der künstlerische Anspruch nur eben aus hochkarätigen Literaturadaptionen oder ausländischen Filmen zugeschrieben worden ist. Das ist etwas, was sich ehrlich gesagt auch erst in den letzten 10 Jahren geändert hat.
Spürt man denn den Einfluss dieser Filme bis heute?
Ja, unbedingt. Dieses Kino wirkt bis heute nach. Viele Keime, die sind dann später zu sehen in einem Kino, auch eines Ken Loach natürlich, weil man das erst versteht, was er gemacht hat, wenn man diese Filme aus den 40ern sieht, wo bereits Klassenkonflikte, Arbeitslosigkeit und Jugendkriminalität ins Zentrum gerückt haben. Aber auch sehr populäre heute Regisseure wie Edgar Wright oder Jonathan Glazer, die arbeiten sich da an den ambivalenten Milieus ab. Letztlich hat dieses Nachkriegskino nicht nur Formen geprägt, sondern eine Haltung, einen Mut zu haben, unter die Oberfläche zu gucken. Und ich glaube, das ist jetzt auch sehr wichtig für Großbritannien heute, die sich eben fragen, was für eine Identität, was ist britisch heute?
Die Filmfestspiele von Locarno. Heute haben wir mehr erfahren über die Retrospektive Great Expectations, über das britische Nachkriegskino. Bis Samstag dauert das Festival am Lago Maggiore, dann werden die Leoparden vergeben und Sie werden dann wieder hier in Fazit darüber berichten. Bis dahin vielen Dank, Patrick Wilinski.
Sehr gerne.
Es ist die gefährliche Logik des Wachstums. Die Großen in der Wirtschaft werden immer größer, immer mächtiger, Konkurrenten werden geschluckt. Ein paar wenige Player bestimmen weltweit das Geschäft. Keine Frage, was das für die Vielfalt bedeutet. Sie geht flöten. Diese Entwicklung gibt es auch in der Medienbranche. Im deutschen Privatfernsehen waren Kabel 1, Sat 1, N24 und Pro7 mal 4 eigenständige Sender. Jetzt gehören sie dem Konzern Pro7 Sat 1 Media SE. 30% der Aktien gehören dem niederländisch-italienischen Medienkonzern MFE, der auch als Berlusconi Holding bezeichnet wird, 15% dem internationalen Finanzkonzern PPF. Jetzt will diese Berlusconi Holding ihren Anteil aufstocken und Pro7 Sat1 komplett übernehmen, um ein großes europäisches Fernsehunternehmen aufzubauen, das Netflix und YouTube wirtschaftlich Paroli bieten soll. Bis morgen können die Aktionäre entscheiden, ob sie das Übernahmeangebot akzeptieren. Was ein knallhartes wirtschaftspolitisches Thema ist, hat selbstverständlich auch eine große medienpolitische Bedeutung, denn es geht ja um Journalismus, um Film- und Fernsehproduktion. Welche Interessen verfolgt die Berlusconi Holding? Darüber möchte ich nun mit unserem Italien-Korrespondenten Andreas Strobel sprechen in Rom. Guten Abend, Herr Strobel.
Hallo.
Was interessiert denn die Berlusconi Holding an Pro7 Sat1? Sind es erhoffte wirtschaftliche Profite oder geht es auch um den Content, um Journalismus, um Film- und Fernsehproduktionen?
Ich würde sagen, dass die wirtschaftlichen Aspekte bei dieser versuchten Übernahme schon im Vordergrund stehen. Man will sich einfach behaupten in einem international umkämpften Markt und will dabei auch noch profitabel sein finanziell. Und das klappt bei Media for Europe seit einigen Jahren ganz gut. In Spanien ist man auch schon im Markt aktiv, hat da 2 Privatfernsehsender und hat bei denen auch schon Kosteneinsparungen erzielt. Ich meine, klar, das kann man dann sicherlich in der Verwaltung kann man einiges einsparen, wenn man mehrere Unternehmen zusammenlegt, aber hat natürlich auch attraktivere Möglichkeiten, Werbepartner international anzulocken. Ja, und auch darüber hinaus könnte man natürlich versuchen, im Programm Synergien zu schaffen, zum Beispiel mit internationalen Produktionen, die sich dann sicherlich leichter verwirklichen lassen, oder auch indem man zum Beispiel die Streaming-Plattformen der Unternehmen zusammenlegt.
Das klappt bei Media for Europe, haben Sie gesagt, Herr Strobel, also bei MFE, also bei dieser Berlusconi Holding. Das sind verschachtelte Unternehmen, die unterschiedliche Namen haben. Weiß man denn schon, welche Pläne die Berlusconi Holding verfolgt? Welche Auswirkungen auf die Programme hätte denn eine Übernahme?
Ja, was sich da konkret ändern könnte, beispielsweise am Samstagabend bei Pro7, das ist, glaube ich, jetzt noch nicht ganz absehbar. Es ist ja aber auch schon jetzt so, dass Fernsehsender viele internationale Sendungen ausstrahlen. Das machen auch die Berlusconi-Sender hier in Italien. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass die italienische Version von Notruf Hafenkante hier in Italien läuft auf einem dieser Sender. Das ist ja eigentlich eine ZDF-Produktion aus Deutschland. Ich finde es aber schwierig, jetzt von dem italienischen Programm, das man hier sieht, darauf zu schließen, was dann in Deutschland laufen wird. Natürlich ist der Markt unterschiedlich, aber am Ende die Arten von Sendungen, die hier laufen, das sind natürlich auch internationale Serien, das sind Filme, aber auch Talentshows und politische Talkshows. Das könnte schon ganz gut passen zu den Sendern von ProSieben Sat.1.
Es gibt Medienkonzerne, die von Medienpersönlichkeiten geleitet werden. Berühmte Beispiele Murdoch oder Döpfner. Silvio Berlusconi war auch eine solche Persönlichkeit. Passt denn Berlusconi Junior in diese Reihe oder ist er mehr oder weniger nur ein Name, hinter dem ja internationale Finanzinvestoren stehen? Wie schätzen Sie das ein, Herr Strobel?
Ja, also hinter dem Namen Berlusconi steht ja auch weiterhin einfach selbst schon mal viel Geld. Berlusconi Senior hat ja seinen Erben ein Milliardenvermögen hinterlassen und die Kinder sind auch sicherlich weiterhin zählen zu den reichsten Italienerinnen und Italienern. Jetzt ist es aber auch so, dass Silvio Berlusconi ja nochmal eine ganz besondere Figur war in Italien und auch in der Politik. Er war ja 4-mal Ministerpräsident, glaube ich, so lang wie sonst niemand hier. Und sein Sohn, der ist natürlich nicht ganz wie sein Vater. Der fühlt sich in der Rolle, habe ich gerade das Gefühl, in der Rolle als Medienmanager in Italien ganz wohl. Heißt aber nicht, dass er nicht politisch ist. Er äußert sich auch schon immer wieder zu politischen Fragen. Die Partei, die Berlusconi gegründet hat, ist ja die Forza Italia. Die ist auch gerade in Italien an der Regierung. Und da hat sich jetzt vor einigen Wochen zum Beispiel auch Pier Silvio, also der Sohn, der Medienmanager, geäußert und zum Beispiel den aktuellen Parteichef kritisiert. Also was er da sagt, das wird schon gehört. Mhm. Er ist jetzt noch nicht, anders als sein Vater, aktiv in der Politik. Aber das könnte noch kommen. Das hat er auch selbst so gesagt.
Der Kulturstaatsminister Weimer hat in Anbetracht dieser Übernahmepläne, über die wir sprechen, die Stirn gerunzelt. Er hat Bedenken geäußert und Berlusconi Junior jetzt im September ins Kanzleramt eingeladen. Da ist das Geschäft ja mutmaßlich längst über die Bühne. Ist das nicht ein bisschen spät aus deutscher Sicht?
Ja, das kann man schon so sagen, denn wenn das klappt, dann hat Media for Europe, diese Berlusconi-Gruppe, die Anteile an ProSiebenSat.1 ja dann schon soweit erhöht. Allerdings ist diese Einladung vielleicht auch eher grundsätzlich als Symbol zu verstehen, denn einschreiten kann der Kulturstaatsminister in Deutschland da eh nicht wirklich. Kartellrechtlich ist der Deal eigentlich schon in trockenen Tüchern und auch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die hat die Aufsicht über ProSiebenSat.1, die ja in München sitzen, und die haben quasi auch schon sich insofern geäußert, als dass sie da keine Bedenken haben, auch was die Medienvielfalt angeht, weil Media for Europe in Deutschland ja bisher, außer bei ProSiebenSat.1, noch nicht aktiv ist.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Aktionäre von ProSiebenSat.1 dem Übernahmeangebot zustimmen werden, dass sie also den Preis pro Aktie akzeptieren, der da geboten wurde? Da steht ja die Entscheidung unmittelbar bevor.
Ja, noch so gut 24 Stunden läuft diese Entscheidungszeit. Ganz sicher kann man das natürlich nicht vorhersagen. Es ist ja aber auch so, dass Media for Europe schon seit Jahren Anteile an ProSiebenSat.1 hat und haben ja jetzt bei dieser aktuellen Übernahmeaktion mit 30% Anteilen gestartet, also schon eine ganz schöne Summe. Und gestern gab es dann einen ersten Zwischenstand. Sie konnten ihre Anteile auf 37% steigern. Da fehlt jetzt natürlich noch einiges, aber sie müssen auch nicht auf ganz 100% kommen. Also so um die 75% würden da reichen. Und es läuft ja auch noch 24 Stunden, dieses Übernahmeangebot. Und finanziell würde ich auch sagen, ist es ganz gut, der Preis, den Media for Europe den Aktionären bietet. Das könnte sich finanziell für die schon lohnen. Und ja, die ProSiebenSat.1-Führung hat ja auch empfohlen, dem zuzustimmen.
Die niederländisch-italienische Berlusconi-Holding will ihren Anteil an ProSiebenSat.1 aufstocken und das Medienunternehmen komplett also übernehmen. Die Hintergründe waren das von Andreas Strobel. Herr Strobel, Dankeschön, guten Abend.
Sehr gern.
Luisa Francia ist eine Schriftstellerin und Filmemacherin. 76 Jahre ist sie alt. Sie stammt aus dem oberbayerischen Grafing und gilt als bedeutende Vertreterin der neuen Frauenbewegung. 1990, kurz nach dem Fall der Mauer und der Öffnung der DDR, war Luisa Francia auf der Frankfurter Buchmesse und sie hat dort auf die Frage geantwortet, was sich durch die neue politische Situation für die Frauen in beiden Teilen Deutschlands ändert. Und das hat sie gesagt.
Ich glaube, es wird erstmal für uns Frauen wieder ein bisschen härter. Also ich glaube zum Beispiel, dass in der DDR viel weniger über diese Geschlechterrollenverteilung nachgedacht wurde als bei uns. Und da sind manche Sachen, also wie ich auch von DDR-Frauen weiß, mit denen ich befreundet bin, noch gang und gäbe, die bei uns gar kein Mann mehr wagt. Ja. Bestimmte Anmache, bestimmte Rollenverteilung. Natürlich nicht in der Arbeit, ja. Da haben sie es viel besser als wir. Sie haben genügend Kindergartenplätze gehabt, sie haben völlig selbstverständlich studieren und arbeiten können. Aber ich meine, die wirkliche Problematik fängt ja bei den Gefühlen an und bei der Geschlechtsbetroffenheit, sage ich mal, bei der Lust.
Luisa Francia, 1990 auf der Frankfurter Buchmesse. Jetzt gibt sie ihren umfangreichen Vorlass an das Münchner Literaturarchiv der Monacensia. Wir haben das gestern schon gemeldet. Thomas Schütte erleitet das Archiv und wird uns nun die Bedeutung dieser Künstlerin und ihres Vorlasses erläutern. Herr Schütte, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn man recherchiert, wer Luisa Francia ist, da stößt man sehr schnell auf eine Formulierung, die sie selbst über sich geprägt hat. Sie sei eine moderne Hexe, sagt Luisa Francia. Das klingt, ja, wie soll ich sagen, das klingt etwas sonderbar. Was meint sie denn damit?
Ja, ich glaube, um diesen Begriff irgendwie einzuordnen, muss man so ein bisschen in die historischen Begriff der Hexe ein bisschen eintauchen. Und das ist ja ein Begriff, der eigentlich keine Selbstbeschreibung von Frauen war in der Geschichte, sondern immer eine Fremdzuschreibung von Männern, von Mächtigen, von Machtstrukturen, die versucht haben, bestimmte Frauen irgendwie zu regeln oder von ihrer Tätigkeit abzuhalten. Und die Frauen, die davon betroffen waren, das waren meist kräuterkundige Frauen, das waren Frauen, die im Körper der Frau kundig waren, also in der Frauengesundheit, oft waren es Hebammen, also Menschen, Frauen vor allem eben, die sehr viel näher vielleicht auch an der Naturmedizin dran waren, als das, was klassisch als Lehrmeinung oder auch eben von den christlichen Kirchen als geduldete Meinung galt. Luisa Francia hat das auch mal eingeordnet, dass es da gar nicht um Hokuspokus geht bei ihrer Zuschreibung als Hexe, sondern dass sie das aus dieser Verbindung zur Natur, die diese Frauen hatten, die als Hexen bezeichnet wurden, abgeleitet hat. Wenn die Hexen waren, dann bin ich das auch, weil ich ja versuche, irgendwie eine naturmedizinische, auch spirituelle Verbindung zu meinem Körper und dem Körper der Frauen zu finden.
Mit welchen Themen hat sie sich denn in ihren Schriften und Filmen beschäftigt?
Also es geht tatsächlich ganz oft um die Selbstverwirklichung, Selbstermächtigung vor allem von Frauen. Die Frage, wie kann in einem modernen Leben ja auch spirituelle Hintergründe einfließen? Wie können die Kräfte der Natur das Leben heute beeinflussen? Und das ist eben das Zweite und eben auch ganz stark die Rolle des Patriarchates. Also die Frage, was alles können Frauen nicht, weil Männer es strukturell verhindert haben.
Wir sprechen über Luisa Franca, weil sie ihren Vorlass jetzt an das Münchner Literaturarchiv der Monacensia gibt. Was befindet sich denn nun in diesem Vorlass, Herr Schütte? Ich vermute mal, dass Sie bestimmt schon einen Überblick haben.
Ja, das war ein Glücksfall, weil wir mit Luisa Franca sehr, sehr intensiv ins Gespräch gekommen sind, schon sehr früh, und ich die Möglichkeit hatte, das sozusagen in ihrer Wohnung auch mit ihr zusammen durch all das Material zu gehen, das sie hat. Und so habe ich tatsächlich einen verhältnismäßig guten Einblick, glaube ich, schon bekommen gehabt. Was ist drin? Es ist ganz vielfältig. Es zeigt sozusagen einen Schwung durch ihr Leben und Schaffen. Also es geht um den sogenannten schriftlichen Nachlass, also das, was wir an meist papierenden oder audiovisuellen Material haben. Es sind ganz viele Manuskripte von ihren Büchern, von ihren Theaterstücken. Es sind die Aufnahmen zu ihren Filmen, die dort vorhanden sind. Es ist einiges an Korrespondenz. Sie ist natürlich ganz intensiv vernetzt mit unter anderem einer Kultur- und Kunstszene. Sie hat zeitweise mit Herbert Achternbusch, Josef und Anna-Mia Bierbichler in einer WG gewohnt sozusagen. Auch aus dieser Zeit gibt es viel an Material, aber auch mit Vertreterin der zweiten Frauenbewegung wie Verena Stephan und vielen anderen ist Korrespondenz da. Und dann gibt es noch Tagebücher, in denen sie teils literarisch überarbeitet sozusagen die Erlebnisse bis zurück in die 80er Jahre eigentlich beschreibt.
Die wichtigen Impulse, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Luisa Franca in den 70er Jahren gegeben. Wie aktuell ist denn ihr damaliges Denken? Trifft sie damit vielleicht auch heute noch einen Nerv der Zeit?
Das ist ganz sicher so, wenn man sich anschaut, dass auch heute auf TikTok unter anderem das Thema Hexen, moderne Hexen unter dem Hashtag Witchtalk total trendet sozusagen. Es sind viele Szenen, die sich dort vermengen, die einerseits eben in einer ganz modernen Form von antipatriarchaler Aktivismus versuchen, sozusagen neuen Feminismus aus diesem Begriff zu gewinnen und sich als Witches bezeichnen und damit auch gegen Strukturen kämpfen. Aber es gibt natürlich auch, ja, ich sage jetzt mal eher an spiritistische, naturheilerische Themen angeknüpfte Gruppen, die in TikTok es geschafft haben, sozusagen einen Trend zu starten.
Wie passt dieser Vorlass, den Sie jetzt bekommen, in die Sammlung des Literaturhauses München?
Der Bestand passt insofern wirklich ganz großartig. Man muss dazu sagen, das Literaturarchiv der Monacensia ist etwas über 100 Jahre alt und es gibt viele große Nachlässe, die hier gesammelt wurden, unter anderem von Klaus Mann, Frank Wedekind, Max Halbe, Dieter Hildebrandt und vielen mehr. Und wir haben uns vor einigen Jahren angefangen, intensiv zu beschäftigen mit der Frage, was fehlt eigentlich? Was für Lücken haben wir in diesem literarischen Gedächtnis der Stadt? Wer ist alles nicht gesammelt? Wer kann deswegen auch in die Zukunft gar nicht vermittelt werden? Und es sind viele Gruppen von literarisch Tätigen, die auch im normalen Leben ganz klassischen sozusagen Prozessen des Nicht-Gemeintseins unterliegen. Also sei es Menschen, die eben in anderer Sprache geschrieben haben als auf Deutsch oder queere Menschen oder Menschen, die eher subkulturell geschrieben haben, die keine großen Buchaufsätze hatten. Oder, und das ist sozusagen die offensichtlichste Lücke, Frauen. Einfach dadurch, dass sie Frauen waren, sind sie vielleicht in Archiven nicht gesammelt worden und eben auch bei uns. Also wir haben sehr, sehr wenige Frauennachlässe in der Monacensia und versuchen systematisch eben durch eine aktive Akquise da auch gegenzusteuern. Und wer über München und über Feminismus spricht, der kommt an Luisa Franca gar nicht vorbei.
Herr Schütte, zum Schluss noch ganz kurz eine Begriffsklärung für alle, die nicht in München zu Hause sind. Monacensia, das müssten Sie vielleicht nochmal erklären. Warum heißt das Münchner Literaturarchiv der Monacensia?
Die Monacensia ist gewachsen aus einer bibliothekarischen Sammlung. Und Anfang des 20. Jahrhunderts war es total in, dass man eine Sammlung in einer Bibliothek hatte, die nach dem Raum heißt, für die sie da ist. Also die Bayerische Staatsbibliothek zum Beispiel hat eine Bavarica-Sammlung. Das ist also das Bayerisch über Bayerisches. Und die Münchner Stadtbibliothek hat eine Sammlung gegründet, die heißt Münchnerisches, also lateinisch Mona Censia. Und daher kommt der Name.
Die Schriftstellerin und Filmemacherin Luisa Frantscher gibt ihren Vorlass an das Münchner Literaturarchiv der Mona Censia. Thomas Schütte war das, der Leiter des Literaturarchivs. Herr Schütte, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Herzlichen Dank.
Morgen wird die schwarz-rote Bundesregierung 100 Tage im Amt sein und damit auch Kulturstaatsminister Weimer. Seit Anfang Mai hat der frühere Journalist und Verleger einige Initiativen angestoßen. Unter anderem plant er eine Abgabe, die US-Digitalkonzerne wie Google zahlen sollen. Der Konservative griff auch Debatten wie den Kampf gegen Antisemitismus sowie für Freiheit und Demokratie auf. Mit Breitseiten gegen Cancel Culture und das Gendern löste er Kritik aus. Der Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, der Grünen-Politiker Sven Lehmann, zog im Deutschlandfunk eine eher kritische Bilanz.
Weimer war ja in seinen ersten 100 Tagen im Amt medial sehr präsent und hat auch einige interessante Initiativen und Vorstöße gemacht. Allerdings ist bisher wenig Substanz zu sehen und mehr kulturkämpferische Vorstöße, also Sprachverbote, Stichwort geschlechtergerechte Sprache. Dann hat er in Fragen der Gedenkstättenarbeit, finde ich, einen nicht guten Vorstoß gemacht, indem er die Gedenkstättenarbeit da spaltet. Und insgesamt sehe ich da sehr viel Kulturkampf und wenig Kampf für die Kultur, und ich finde, das muss sich dringend ändern.
Der Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Sven Lehmann. Die Komponistin, Sängerin und Choreografin Meredith Monk gilt als Pionierin der vokalen Performancekunst. Bald wird die US-Amerikanerin an der Folkwang-Universität der Künste unterrichten. Die Essener Hochschule teilte heute mit, Monk übernehme die Pina Bausch-Gastprofessur im Oktober. Monk werde mit Studierenden in den Bereichen Neue Oper, Musiktheater, Film und Installation arbeiten. Meredith Monk wurde 1942 in New York City geboren. Die Erforschung der Stimme stand von Anfang an im Zentrum ihres Schaffens. Ende der 70er Jahre gründete sie das Meredith Monk and Vocal Ensemble. Monk schuf auch ein Repertoire für Orchester, Kammerensembles und Soloinstrumente. Im Herbst wird Meredith Monk bei der Musikbiennale in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten. Der diesjährige Strahlener Übersetzerpreis geht an Claudia Sinnig. Sie hat den Roman Vilnius Poker des Schriftstellers Richardas Gavelis aus dem Litauischen ins Deutsche übertragen. Der Strahlener Übersetzerpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Sinnig erhält ihn auch für ihr übersetzerisches Gesamtwerk, wie die Kunststiftung NRW mitteilte. Und noch eine Übersetzerin wird geehrt. Die Österreicherin Elisabeth Edel erhält den mit 10.000 Euro dotierten Eugen Elmlé-Übersetzerpreis. Edel hat zahlreiche französische Werke übersetzt, etwa von Gustave Flaubert, Colette oder Patrick Modiano. Taylor Swift hat ein neues Album angekündigt. The Life of a Showgirl ist das 12. Studioalbum des 35 Jahre alten US-Popstars. Noch hat Taylor Swift nicht bekannt gegeben, wann das Album erscheint. Die US-Jazzsängerin Sheila Jordan ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren in New York. Sheila Jordan gilt als eine der wichtigsten Sängerinnen des Jazz, obwohl sie nie den Bekanntheitsgrad einer Ella Fitzgerald, Billie Holiday oder Sarah Vaughan erreichte. Jordan sagte über sich selbst, »Ich wollte auch keine Imitation von Ella, Billie oder Sarah sein, deswegen habe ich hart an einem eigenen Sound gearbeitet.« Ihr erstes Album unter eigenem Namen erschien 1963, als sie 34 Jahre alt war.
So allmählich erobern wir Stadtmenschen uns unsere Stadt zurück, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Endlich bekommen wir mehr städtischen Raum. Der Autoverkehr wird hier und da zumindest ein bisschen ausgebremst. Flächen werden entsiegelt, die Lebensqualität steigt enorm. Diese Veränderungen sind so wichtig vor dem Hintergrund der Klimakrise, die stetig zunimmt, auch in unseren Breitengraden. Wir spüren das. Und in manchen Städten sind noch weitere Flächen in den vergangenen Jahren dazugekommen, die wir Bürgerinnen und Bürger nutzen können, die Flüsse. Seit den Olympischen Spielen in Paris ist es wieder möglich, das Schwimmen in der Seine. In Kopenhagen kann man abtauchen, in Amsterdam, Basel, München oder Wien. In Berlin allerdings bleibt es schwierig. Seit 100 Jahren ist das Baden in der Spree verboten. Der Verein Flussbad e.V. will das ändern und hat heute am frühen Abend zur Mitschwimm-Demo aufgerufen. Luise Sammann berichtet.
Der ältere Herr braucht nur noch die Anzughose auszuziehen, dann ist er bereit. Die Badeshorts hat er schon drunter. Auch die anderen, mehr als 500 Menschen, die an diesem strahlenden Sommerabend auf den Schinkelplatz in Berlin-Mitte gekommen sind, sind gut vorbereitet. In wenigen Minuten wollen sie gemeinsam in den Spreekanal springen, um gegen das seit 100 Jahren geltende Flussbadeverbot in der Hauptstadt zu demonstrieren.
Ich finde, dass das ein öffentlicher Raum ist, der genutzt werden sollte. Und wenn jetzt die Städte immer heißer werden, es auch Räume geben muss, die kostenfrei zur Verfügung stehen, zur Erholung und zur Abkühlung. Also ich finde es super.
Ja, man könnte das Badeverbot aufheben und da Badeeinstiegsstellen bauen, klar. Und es wird einfach nicht gewünscht, weil es vielleicht nicht gewollt wird mitten in der Stadt.
Aufgerufen zur zweiten Mitschwimm-Demo dieses Sommers hat der Verein Flussbad e.V., der sich seit Jahren dafür einsetzt, zumindest Teile der Spree zum Schwimmbad zu machen. Bisher allerdings trotz mehr als 7 Millionen Euro Fördergeldern vergeblich. Denn nach wie vor weist die zuständige Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr und Klimaschutz auf Bedenken bei Sicherheit und Hygiene hin. Rein formal gesehen ist der Spreekanal eine Bundeswasserstraße, auch wenn hier tatsächlich schon lange keine Schiffe mehr fahren. Auch den Denkmalschutz gelte es zu bedenken. Vor allem aber gilt in der Hauptstadt eben seit 100 Jahren eine Verordnung, die das Baden in der Spree grundsätzlich verbietet. Ein Relikt aus alten Zeiten, das endlich abgeschafft gehöre, so Christian, Mitglied im Flussbadverein.
Das war damals begründet dadurch, dass die Wasserqualität immer schlechter wurde. Wir sehen aber heute, dass die Wasserqualität völlig in Ordnung ist und insofern ist der Grund dafür eigentlich nicht mehr existent.
Das stimmt nicht ganz. Besonders bei starkem Regen läuft Schmutzwasser aus der Berliner Kanalisation in die Spree. Ein Grund, warum das aktuelle Badeverbot richtig sei, so der Diplom-Ingenieur Ralf Steg, der sich seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt.
Das sind 2 bis 3 Millionen Kubikmeter und das entspricht ungefähr dem Abwasser, was 25 bis 30 Millionen Menschen an einem Tag sozusagen hinterlassen. Und dieses Abwasser, in dem menschliche und tierische Fäkalien sind, Medikamentenreste, Mikroplastik, Schwermetalle, alle möglichen Verbindungen, chemischen und so weiter. Dieses Abwasser wird ungeklärt in die Spree eingeleitet. Und jetzt frage ich mich, wer will da eigentlich baden?
Viele. So scheint es. Von den Berlinerinnen und Berlinern, die an diesem Abend zur Schwimmdemo gekommen sind, hat jedenfalls niemand Angst vor schmutzigem Wasser. Das liegt vor allem an dem Monitoring-System, das der Verein Flussbad e.V. inzwischen nach dem Vorbild von Städten wie Kopenhagen etabliert hat. Jeden Tag wird die Wasserqualität der Spree gemessen und auf der Seite badberlin.info bekannt gegeben.
Wenn sie nicht ausreichend ist, dann wird Bescheid gesagt und dann geht man nicht ins Wasser. Also ich finde das eigentlich eine relativ einfache Lösung für das Problem.
Die junge Frau in Bikini zuckt mit den Schultern. So viel Eigenverantwortung könne man ihr und anderen schon zutrauen, findet sie. Andere europäische Städte hätten längst vorgemacht, dass es funktioniere. Dass ausgerechnet Berlin in Sachen Flussbad-Trend hinterherhänge, liege auch an der Lage des Spreekanals, glaubt die grüne Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger. Die angrenzende Museumsinsel mit dem aufwendig restaurierten Humboldt-Forum sei für manche eben kein Ort, an dem halbnackte Menschen im Wasser planschen sollten. Sie selbst unterstütze die Initiative allerdings ausdrücklich.
Also für mich ist das Schönste, was es gibt, wenn so was Ehrwürdiges wie ein Weltkulturerbe auch gleichzeitig lebt. Also lebt dadurch, dass Menschen sich da aufhalten, in dieser Kulisse zu schwimmen. Das ist vielleicht auch der gelebteste Form, das dann zu würdigen.
Zumindest an diesem Augustabend geht Stefanie Remlingers Wunsch in Erfüllung. Ein paar letzte Instruktionen an die Badenden durchs Megafon, dann ist es endlich soweit.
Auf ins Wasser gegen das Badeverbot in Berlin. Los geht's!
Hunderte Wartende stehen inzwischen brav in einer Reihe entlang des Ufers an. Einer nach dem anderen hüpfen sie von einer der provisorisch gezimmerten Holzleitern in die Spree. Geht es nach den Aktivisten von Flussbad e.V., soll hier spätestens im nächsten Sommer die erste Pilotbadestelle entstehen, damit Berlinerinnen und Berliner künftig selbst entscheiden können, ob sie sich an heißen Sommertagen in der Spree abkühlen wollen. Christine und Isabel würden es jederzeit wieder tun.
Es war angenehm, es war kühl und es war sauber. Und ich würde am liebsten gleich noch mal rein.
Es ist einfach eine ganz andere Perspektive auf die Stadt. Und ja, es sieht komisch aus, aber wenn man drin ist, ist es einfach wie ein Badesee mit der Berliner Kulisse. Doppelt so schön.
Mitschwimmen, Demo in Berlin, abtauchen, endlich abtauchen in der Spree, Luise Sammann berichtete.
Bibliotheken als Zukunftsorte.
Gestern haben wir hier in Fazit eine Serie gestartet, in der wir Bibliotheken besuchen, diese wunderbaren Orte der Ruhe mit Büchern, Zeitschriften, vielleicht einem Lesesaal, in dem Menschen über Büchern sitzen, denken und lesen. Doch Bibliotheken sind mehr als nur Bucharchive, sie sind nicht selten Orte der Begegnung, wie wir jetzt von Martin Ganselmeier hören. Er hat die legendäre New York Public Library besucht.
Die New York Public Library ist in mehrfacher Hinsicht eine Oase. Wer den großen und hellen Lesesaal betritt und sich an einem der langen Holztische in ein gutes Buch vertieft, bekommt nichts mehr mit vom Lärm Manhattans. An schwülwarmen Sommertagen ist der prächtige Marmorbau auch ohne Klimatisierung angenehm kühl. Und an kalten Wintertagen, an denen der Nordostwind durch die Straßenschluchten pfeift, gibt es kaum einen schöneren Ort, um sich aufzuwärmen und dabei in Ruhe etwas zu lesen. Die New York Public Library ist für alle da und heißt alle willkommen, sagt Diego Cardoso, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek zuständig ist. Dies ist ein großartiger Ort, an dem sich die Menschen in Themen und Bücher vertiefen können, sei es ein Wissenschaftler oder jemand, der an einem bestimmten Thema interessiert ist. Jeder kann hier seine Oase finden. Wer zum Beispiel ein Buch schreiben will, kann sich einen Schreibtisch reservieren, in imposanter Kulisse recherchieren und sich von den Bibliothekaren mit Recherchematerial versorgen lassen. Der Bücherwunsch mag noch so ausgefallen sein. Innerhalb einer Stunde wird das gewünschte Buch mithilfe einer elektronisch betriebenen Bücherbahn aus den Tiefen des Archivs unter dem benachbarten Bryant Park ans Tageslicht geholt. 55 Millionen Bücher und Medien hat die New York Public Library im Angebot. Die bekanntesten Bücher, die hier recherchiert oder sogar geschrieben wurden, sind in der Dauerausstellung Made in New York Public Library zu sehen, sagt Diego Cardoso. Eines der jüngeren Bücher, das sogar mit Leonardo DiCaprio verfilmt wurde, ist David Grants Bestseller Killers of the Flower Moon. Das hat er hier geschrieben. Ein Buch über die Ausbeutung der Osage-Indianer in Oklahoma. Eine weitere Dauerausstellung zeigt die Schatzkammer der New York Public Library. Dort zu bewundern die erste Gutenberg-Bibel, die nach Amerika kam, die handschriftlich verfasste Abschiedsrede des ersten US-Präsidenten George Washington und der Publikumsmagnet unter den jüngsten Bibliotheksbesuchern, die Originalstofftiere des Kinderbuchklassikers Winnie the Pooh. Doch auch in sozialer Hinsicht ist die New York Public Library eine Oase. Im kalten New Yorker Winter gibt es Räume in der öffentlichen Bibliothek, in denen sich Obdachlose aufwärmen können oder an besonders schwülwarmen Tagen Abkühlung finden. Auch Toiletten und Waschräume stehen Obdachlosen zur Verfügung. Jeder ist uns willkommen, sagt Diego Cardoso. Wenn du einen Ort brauchst, wollen wir dieser Ort sein, wofür auch immer du ihn brauchst.
We welcome everybody. If you need a space, we want to be the space for you, whatever it is you might need.
Etwa 90 Filialen hat die New York Public Library. In allen gibt es kostenlosen Zugang ins Internet und Angebote, die auf die Bedürfnisse der Bürger des jeweiligen Stadtteils zugeschnitten sind. Wie bewirbt man sich für einen Job oder eine Wohnung? Wie lerne ich mit meinem Geld auszukommen? Oder wie bereite ich mich auf den Ruhestand vor? Gail Kennedy hat seit mehr als 10 Jahren eine Mitgliedskarte der New York Public Library. Die gibt es für alle New Yorker kostenlos. Mit ihr kann man nicht nur Bücher ausleihen, sondern sie berechtigt auch zu günstigerem Eintritt in Konzerte und Museen. Gail Kennedy kommt regelmäßig in das Hauptgebäude mit den berühmten zwei Marmorlöwen links und rechts der Eingangstreppe.
It's so relaxing. And it gets you away from the hubbub.
Es ist so entspannend. Du kannst dem Lärm der Großstadt entfliehen und entdeckst immer was Neues. Wie die Ausstellung über 100 Jahre New Yorker. Die ist so schön.
The New Yorker exhibit that's up there, that's beautiful.
Und weil die New York Public Library eines der schönsten Gebäude New Yorks ist, sieht man sie auch in vielen Filmen und Serien. Zum Beispiel in Ghostbusters oder The Day After Tomorrow oder in der Serie Sex and the City. Diego Cardosos Lieblingsszene stammt aus dem Klassiker Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn.
It's the scene Audrey Hepburn.
Das ist die Szene, als Audrey Hepburn ein Date mit einem Schriftsteller hat und er fragt in der Bibliothek nach seinem eigenen Buch. Sowas passiert auch heute immer wieder, ist also sehr realistisch.
We get every day, so it's a very true to life scene.
Im großen Lesesaal der New York Public Library das eigene Buch in den Händen halten. Für viele Schriftsteller und Autorinnen ist dies der krönende Abschluss ihrer oft jahrelangen Arbeit.
In unserer Fazitreihe Bibliotheken als Zukunftsorte hat Martin Ganselmeier die New York Public Library besucht. Nach dieser traditionsreichen Institution werden wir morgen einen architektonisch-futuristischen Ort aufsuchen, die achtstöckige Stadtbibliothek in Stuttgart, nämlich mit ihrer spektakulären Dachterrasse. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
Wie also noch Aufmerksamkeit bekommen, stöhnt Jakob Biazza im ersten Satz seines Textes in der Süddeutschen Zeitung. Und das ist natürlich eine Frage, die sich alle Feuilletons tagtäglich wieder stellen müssen. Wir wollen hier heute mal prüfen, wie Ihnen das gelingt. Matthias Heine behauptet in der Tageszeitung Die Welt schon in der Überschrift, es gibt keine Genderverbote. Dabei setzt er das Wort Genderverbot in Anführungsstriche, so wie das bei Springer früher auch mit der DDR gemacht wurde, weil es die ja eigentlich auch nicht gab oder zumindest nicht geben sollte. Aber hatte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vor ein paar Tagen seiner Behörde nicht ausdrücklich verboten zu gendern? Ohnehin ist es verschleiernd und irreführend, Weimars Initiative als Genderverbot zu bezeichnen, argumentiert Heine. Denn erstens betrifft Weimars Einschränkung nur das Gendern mit Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkt und Binnen-I. Minimalinvasive und nicht gegen die Regeln verstoßene Formen wie beispielsweise Doppelnennung im Stile von Bürgerinnen und Bürger wird der Minister schon deshalb niemanden untersagen, weil auch Bundeskanzler Friedrich Merz so redet. Bei aller Liebe zum Diskurs lässt unsere Aufmerksamkeit an dieser Stelle stark nach, denn das Benutzen von Bürgerinnen und Bürger ist eben kein Gendern, selbst wenn es der Bundeskanzler benutzt. Und damit gibt es das Verbot eindeutig doch und die Überschrift führt in die Irre. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung versucht es Janis Koltermann mit Rilkes Schnupfen und Picassos Katzen in der Überschrift, wofür wir ihm ein Befriedigend geben, denn so richtig kracht das nicht. Aber immerhin bleiben wir hängen, weil wir uns fragen, ob denn Rilkes Schnupfen vielleicht etwas mit Picassos Katzen zu tun hatte, aber weit gefehlt. Von Florian Illies 1913 bis Uwe Wittstocks Marseille 1940. Seit mehr als einem Jahrzehnt reüssieren historische Sachbücher, die kleine Szenen aus dem Alltag von Dichtern und Denkern zu einem Zeitpanorama montieren. Ist das moderne Geschichtsschreibung oder Netflix für Bildungsbürger, fragt der FAZ-Autor, immerhin ein bisschen provokant, muss allerdings zugeben, dass die Bücher, was auch immer sie denn nun genau sind, sich enorm gut verkaufen. Illies 1913 allein 1 Million Mal. Zu welchem Urteil kommt der Kritiker? Der Wert ihrer Bücher liegt nicht primär darin, die Dichter und Denker von ihren Denkmälern ins Alltagsleben zu holen. Ihr Wert liegt vor allem darin, in diesem Alltagsleben eine vergangene Epoche erfahrbar zu machen, wozu Schnupfen ebenso gehören kann wie Emigration. Ja, genauso ist es wohl, denken wir gähnend und geben zu, dass es Uli Hahnemann in der Taz ist, der uns mit einfachsten Mitteln in seinen Text zieht. Im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, wurde doch tatsächlich eine 51-Jährige erwischt, die sich in dunkler Nacht unbefugt aus dem Regenfass im Garten ihres 38-jährigen Nachbarn bediente. Und zwar an mehreren Raubzügen mit der Gießkanne, insgesamt 40 Liter im Wert von 15 Cent. Der Bestohlene zeigte die Frau an, die zuständige Polizeidienststelle ermittelt.
Wie Hannemann damit zu einem Lehrstück, das so unendlich viel über uns aussagt und dabei sämtliche Wissensgebiete abdeckt, kommen will, überlassen wir den, wie der Bundeskanzler sagen würde, Taz-Leserinnen und Lesern vom Mittwoch, weil wir ja noch klären müssen, was Jakob Biazza am Anfang zu seinem Stoßseufzer die Aufmerksamkeit betreffend brachte. Es war der Neid auf Taylor Swift. Darauf, dass die Sängerin und Songwriterin ein neues Album angekündigt hat. Beziehungsweise hat sie im ganz klassischen Sinne noch kein Album angekündigt. Sie hat, nachdem ein Countdown auf ihrer Homepage heruntergelaufen war, am 12. August um 12.12 Uhr erklärt, sie werde demnächst ein Datum verkünden, zu dem das Album dann erscheinen soll. The Life of a Showgirl wird es dann wohl heißen. Trotzdem ging diese Nicht-Nachricht unter den Swifties viral. So einfach kann es gehen mit der Aufmerksamkeit.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.